Vielleicht noch eine ganz kleine Anekdote zu Indonesien. Als ich zuletzt in Indonesien war, hieß es, dass in Indonesien ein Gesetz vorbereitet wird, mit dem die Wasserprivatisierung erleichtert werden soll. Es war aber noch sehr vage. Und im letzten Jahr habe ich dann von Freunden aus Indonesien dieses Gesetz im Originaltext bekommen, auf Englisch. Und interessant war für mich, oder ich sage mal besser erschreckend war für mich bei diesem Gesetz, nicht die ganze Wasserfrage, die ist ohnehin erschreckend, aber dass unter Artikel 38 zu lesen war, dass ausländische Investoren bei Bedarf auch das Wetter verändern können. Und jetzt fragt man sich, wozu das gut sein soll. Das hat auch wieder etwas mit Wasser zu tun, insofern, als dass es eine sehr wasserintensive Landwirtschaft gibt, die viel Wasser braucht und deswegen von Interesse ist, wo welche Wolken sind und wo die Wolken niederregnen. Und deswegen ist natürlich die Überlegung naheliegend, dass man auch, wie ähnlich wie bei der Hagelabwehr, dass man auch mit chemischen Mitteln dann die Wolken dahin bringt, wo man sie haben will und da auch abrechnen lässt. Vielleicht noch eine Geschichte aus Brasilien. In Brasilien gibt es natürlich auch Wasserkämpfe. Interessant ist aber eine Auseinandersetzung, die jetzt gerade in Brasilien läuft, die insbesondere in der dritten Welt weit verbreitet ist. Das ist das sogenannte River Linking. Darunter versteht man, dass bestimmte Interessenslagen aus der Wirtschaft bei der Politik angemeldet werden, mit dem Ziel, einen Fluss an eine völlig andere Stelle zu leiten, als da, wo er ist. Dass man also sagt, der Fluss verläuft jetzt von hier nach hier, aber hier sind ein paar Konzerne, die hier wasserintensive Landwirtschaft haben und die hätten gerne, dass der Fluss eben hier rüber geht und nicht darunter. Der Fluss, um den es gerade geht, der Streit in Brasilien, ist der Rio São Francisco. Und Präsident Lula, von dem man vor 2 Jahren noch geglaubt hätte, dass er jemand aus dem Widerstand ist, der sich gegen die neoliberale Politik stellt, der mit dem Weltsozialforum eng verbunden ist, der selber aus der Arbeiterbewegung kommt, dass er für solche Spirenzchen nicht zu haben ist. Das ist aber heute so, dass sich solche Dinge sehr schnell ändern. Die Menschen können sich auch in dem politischen Getriebe sehr schnell ändern und eine persönliche Metamorphose durchmachen. Jedenfalls Lula hatte dann beschlossen, dass er diesem Ansinnen nachkommt und dass dieser Fluss umgelegt wird. Der Fluss ist etwas kleiner als der Rhein. Also man kann sich das gar nicht wirklich vorstellen, was das überhaupt bedeutet. Das ist aber ernst und es ist in Indien auch schon gemacht worden, dass dann so ein Fluss umgelegt wird. Der Fluss selber ist jetzt schon in einem katastrophalen Zustand, weil er immer weniger Wasser führt und versaut und verschmutzt ist, sodass man eigentlich zunächst mal, wenn man es ist, ökologisch richtig angeht, den Fluss renaturieren müsste, bevor man ein neues Bett gräbt und ihn umlegt. Es gibt ja auch ganz lustige Anekdoten. Das Wasser ist teilweise so weit zurückgegangen, dass bei Schifffahrten die Leute zwischendurch aussteigen mussten, damit das Schiff wieder höher kommt und ein Stück weiterfahren kann. Die Geschichte in Brasilien ging dann so weiter, dass ein Mönch Lula einen Brief geschrieben hat und gesagt hat, ich gebe mein Leben gegen den Fluss, ich trete in einen Hungerstreik und höre es dann auf, wenn du Lula den Fluss wieder freigibst und so lässt, wie er ist. Daraufhin hat der Mönch dann einen Brief vom Vatikan bekommen mit der Beschwerde, er solle sofort seinen Hungerstreik aufgeben und die Beziehung nicht stören. Daraufhin hat der Mönch geantwortet, dass wenn er schon sein Leben gibt, mit keiner Drohung mehr zu erreichen ist, weil er bereits sein Leben in die Waagschale geworfen hat. Lula hat dann gesagt, dass man alles nochmal überdenkt und das Projekt aussetzt. Neuester Stand von vor einer Woche ist, dass das Projekt wieder aufnimmt und weitermacht. Gleiches ist zu berichten aus der Türkei. Ein weiteres Problem, was wir in der Wasserproblematik haben, ist das Problem der Staudämme. Das wissen wir spätestens seit dem Aswan-Staudamm in Ägypten, welche Umweltprobleme und ökologischen Probleme damit verbunden sind. Der Staudamm-Terror geht ungebremst weiter. Das sind auch selbstverständlich wirtschaftliche Interessenslagen. Man tut dies nicht, weil man der Meinung ist, dass die Umwelt, die Pflanzenwelt oder die Tierwelt oder die Menschenwelt dadurch verbessert wird, sondern es sind wirtschaftliche Interessen, bei denen es um ganz verschiedene Sachen geht. Es geht teilweise um die Gewinnung von Wasserkraft. Das könnte man noch durchwinken und könnte sagen, das klingt ja ganz gut. Aber es geht natürlich auch um das Wasser selbst, was ich bevorraten und speichern kann, wenn ich einen Riesenstaudamm baue. Es gibt Tausende von Großstaudammen in der Welt. die höher sind als 15 Meter. Und ein gigantisches Projekt, was einigermaßen bekannt ist in der kritischen Bewegung, ist der sogenannte Ilyesu-Staudamm in der Türkei. Zu dem zu sagen ist, dass auch dieses Projekt zunächst mal gestoppt wurde wegen Gigantomanie. Es sollte eine Fläche von 300 Quadratkilometern gewässert werden. Es sollten hunderte von Dörfern unter diesem Stausee begraben werden. Unter anderem eine uralte historische Stadt, Hasankeyf, die, glaube ich, auch unter Weltkulturerbe steht. Und das Angebot der Betreiber war dann, naja, wenn euch dieses Dörfchen so wichtig ist, dann können wir ein paar Häuser abbauen und woanders wieder aufbauen. Aber in der Regel geht man da sehr hemdsärmelig vor und quartiert die Bürger aus. In vielen Fällen ist es so, dass die Abmachungen mit den Bürgern nicht eingehalten werden, nämlich die, dass man ihnen ein gleichwertiges Ersatzwohnen ermöglicht, also gleichwertige Häuser. Und in vielen Fällen werden die Bürger auch notfalls gewaltsam deportiert aus ihrem Dorf, wenn das nötig ist. Der Ilyesu-Staudamm soll jetzt im Moment wieder weitergebaut werden und besonders kritisch ist diese Thematik auch deswegen, weil es eine UN-Konvention gibt, die auch alle unterschrieben haben, dass solche Veränderungen bei Flüssen, die grenzüberschreitend auch andere Länder betreffen, dass hier eine Konsultations- und Zustimmungspflicht besteht. Aber diese Spielregeln sowie auch viele andere Spielregeln werden heutzutage nicht mehr eingehalten. Das heißt, wir sind in einem Stadium, wo man diese ganzen Vereinbarungen, von den Menschenrechten mal ganz abgesehen, aber auch andere Vereinbarungen, nicht mehr so ganz ernst nimmt und wo dieser Motor, der wirtschaftliche Motor, wirtschaftliche Interessen und Profit, all diese Dinge immer schneller voranschreiten. Ich blätter jetzt eine Seite weiter und komme auf Deutschland zu sprechen. In Deutschland haben wir ähnliche Entwicklungen, wenn auch weniger brutal, also die direkte körperliche Gewalt, die haben wir hier in Deutschland noch nicht, so wie sie in der dritten Welt ist. Aber auch hier sind die Grundprinzipien in gleicher Weise vorhanden, dass also ein immer schnellerer Ausverkauf des öffentlichen Eigentums stattfindet. Und bevor ich jetzt anfange, zu viele Einzelbeispiele zu bringen, würde ich sagen, dass es nicht nötig ist, weil die soweit hier auch schon bekannt sind. Nicht? Also es werden die Schulen verkauft und Wasserversorgung, dieses und Cross-Border-Leasing-Geschäfte, all diese Dinge. Ich denke aber, es ist wichtig, nochmal sehr dezidiert darauf hinzuweisen, dass die Begründungen, die uns, die der Bürgerschaft genannt werden von den Politikern, warum man das tut, dass diese Begründungen nicht haltbar sind und auch nicht mit ernsthaft diskutierbaren Argumenten angefüllt sind. So wird uns immer gesagt, die Stadt ist pleite, deswegen müssen wir verkaufen. Dieses Argument, um das in aller Kürze zu sagen, stimmt deswegen nicht, weil die Stadt, wenn sie ihr ganzes öffentliches Eigentum verkauft, dann aber die gleichen Leistungen wieder zukaufen muss, mehr zahlt, als sie vorher gezahlt hätte, wenn sie ihr öffentliches Eigentum behalten hätte. Dann wird oft gesagt, so hat das OB Schuster bei uns in Stuttgart getan, wir müssen verkaufen, weil wir damit einer neuen EU-Richtlinie entsprechen. Damit hat er seinem Gemeinderat und der Stadt die Unwahrheit gesagt, weil zum damaligen Zeitpunkt, Ende 1999, eine Richtlinie existierte, die die Liberalisierung vom Strom verlangt hat, also noch nicht mal vom Wasser. Das hätte lediglich bedeutet, dass im Stuttgarter Stromnetz andere Stromanbieter hätten zugelassen werden müssen. Diese EU-Richtlinie hat aber mitnichten etwas darüber ausgesagt, dass man seine komplette Gas-, Strom- und Wasserversorgung, dass man alles verkauft, also die gesamte Infrastruktur und das Wasser selbst auch noch. Ein weiteres Argument ist, und damit spreche ich mal kurz die PPP- und ÖPP-Modelle an, dass diese Agenturen, Ernst & Young und wie die alle heißen und Unternehmensberater, dass die immer mehr auf Städte zukommen, Gemeinderäte und Oberbürgermeister ansprechen, mit dem Vorbringen, dass zum Beispiel 13 Schulen in der Stadt sowieso dringend renoviert werden müssen, dann erklären sie dem OB, dass er kein Geld hat und dass sie bereit wären, sofort alle Schulen zu renovieren. Aber mit dem Zusatz, dass sie danach auch 10, 20 oder 30 Jahre diese Schulen betreiben als Betreiber. Diese Modelle sind rein ökonomisch gesehen, wir lassen jetzt mal pädagogische Fragen völlig beiseite, ebenso unhaltbar, weil das, was in der Summe dann der Steuerzahler oder der Bürger zahlen muss nach 30 Jahren, wesentlich mehr ist, als das, was er gezahlt hätte, wenn er die gleiche Leistung selber getätigt hätte. Es ist bekannt, dass eine Kommune sehr günstig Kredite aufnehmen kann. Das sind sogenannte Kommunalkredite, 2% oder 2,5%. Und selbstverständlich kann die Kommune auch selber diese Leistung erbringen. Und an der Stelle möchte ich so deutlich wie möglich sagen, wenn eine Aktiengesellschaft, wenn ein Konzern die Wasserversorgung einer Stadt übernehmen möchte oder den Betrieb von Schulen oder den Betrieb von Krankenhäusern oder den Betrieb von Gefängnissen, was jetzt auch immer häufiger wird, oder den Betrieb von Straßen, dann gibt es nur ein einziges Motiv, warum er das tut, und das ist ganz klar und das darf man auch gar nicht anders sehen oder verstehen, und das ist der Profit. Er möchte Profit machen, er möchte eine Rendite haben, und die Renditeerwartungen heute, die liegen nicht mehr bei 3, 4, 5, 6, 7%, sondern man strebt an, alles von 10 aufwärts, 15%, 16, 17, 18, 19, 20. Und wer heute Radio gehört hat, hat auch gehört, dass ENBW die neuen Zahlen veröffentlicht hat, nämlich das erste Mal ist der Gewinn vor Steuern über die 1-Milliarde-Euro-Grenze gegangen. Das ist schön, da freuen wir uns alle mit, dass wir Bürger diese 1 Milliarde bezahlen dürfen, die uns Klaassen jetzt anschließend an seine Aktieninhaber verteilen darf. Diese Milliarde Gewinn der ENBW zahlen wir. Wer denn sonst? Das heißt, darum geht es. Es geht um diese Zahlen. Die ganze Aufhübscherei mit Wortverdrehung und Wortverwurstung, dass es dabei um Allgemeinwohl geht oder um Hilfsprojekte oder meinetwegen auch um die Ausstattung eines Fußballclubs mit neuen T-Shirts, das ist alles Beiwerk, was in diesen Unternehmen in der Marketingabteilung ausgedacht wird. Es ist aber überhaupt nicht so, dass das Motiv dieses Unternehmens ist, das Allgemeinwohl zu stärken. Das ist ja auch völlig klar. Und der Vorstand wird ja auch dafür bezahlt, dass er Profit macht. Sodass also im Ergebnis das öffentliche Monopol, was traditionell das Ziel hat, das Allgemeinwohl und die Daseinsvorsorge zu fördern und zu stabilisieren, umgewandelt wird in ein privates Monopol mit dem Ziel, so viel wie nur irgendwie möglich Profit zu machen. Und wie der Profit gemacht wird, das ist ganz einfach, das ist so der rote Faden in der ganzen Privatisierungsthematik. Das geht so, dass man entgegen ersten Versprechungen die Preise immer weiter erhöht, soweit das gesellschaftlich überhaupt irgendwie gehen kann und funktionieren kann. Die Gaspreise sind im November 9% erhöht worden, im Januar nochmal 10% und dann kommt nochmal was dazu. Also man guckt immer, wie weit man gehen kann. Eine wirkliche Kontrolle, die sich wirklich durchsetzen könnte, gibt es nicht. Das Kartellamt war ja völlig verwundert, als es in dem Gasstreit gemerkt hat, wie wirkungslos es selber ist. Und auch diese Offenlegungspflicht, über die jetzt diskutiert wird, trägt deswegen nicht, weil natürlich ein weit verschachtelter Konzern ungeheure Möglichkeiten hat, seine Zahlen so zu sortieren, dass jedes gewünschte Ergebnis dabei rauskommen kann. Also die Offenlegungspflicht bringt uns auch nicht wirklich weiter. Es bleibt einfach dabei, dass hier bei diesem Geschäft, und das ist ja an sich auch nicht verwerflich, dass ein Geschäft Gewinn macht, ein Geschäft soll ja Gewinn machen, das ist ja ganz normal, dass es hier um Gewinn geht. Der einzige Punkt, der verwerflich ist, dass hier Geschäfte gemacht werden mit Daseinsvorsorge und öffentlichem Eigentum, da besteht die Problematik. Und ein Grund, warum sich diese Tendenz dieser ganzen Privatgeschäfte, PPP, ÖPP und Gott und wie das alles heißt, immer weiter verschärfen wird, ist der, dass die Konzerne, Banken, WTO und Konsorten gemerkt haben, dass die Liberalisierung, die sie selber angestoßen haben, möglicherweise auch die ist, die den reichen Ländern, die die Hauptantreibenden sind, selber schaden kann. So ist also der Grundgedanke der gewesen, dass alle Grenzen eingerissen werden, damit die reichen Länder exportieren können. Was man damals nicht ganz bedacht hat, ist, dass die dritte Welt sich so entwickeln kann, dass sie selber ihrerseits exportiert und dann aus den niedergerissenen Grenzen profitiert und dann die Drehmaschine mit ungefähr ähnlicher Qualität zurückliefert nach Europa, aber zu einem Drittel vom Preis. Das heißt also, ich bin auf diesem Spielfeld, wenn ich wirklich alle wirtschaftlichen Grenzen, also Zoll und die ganzen Geschichten, eingerissen habe. ich bin auf einem Feld, wo ich dann auf einmal wirklicher Konkurrenz ausgesetzt bin. Anders ist das der Fall beim öffentlichen Eigentum, bei der Daseinsvorsorge. Und deswegen ist das auch so interessant, weil ich dann ein privates Monopol habe und in gar keiner Weise Konkurrenz habe. Das heißt also, ich kann morgen die Wasserpreise in Donau-Eschingen erhöhen und es ist völlig egal unter dem Aspekt der Konkurrenz, was ich mache oder lasse, weil ich keine Konkurrenz habe. Es gibt in einer Stadt eine Infrastruktur und wenn ich die gekauft habe, habe ich eine Monopolstellung, wo zwingend der Bürger nur von mir Gas, Strom und Wasser beziehen kann, sodass es also völlig unerheblich ist, ob ein anderer Mitbewerber eine gleiche oder bessere Leistung günstiger anbietet. Das heißt also, der Gedanke, wenn man jetzt mal neoliberale Politik positiv bespricht, der Gedanke eines ehrlichen, wirklichen Wettbewerbes ist ja überhaupt nicht da, weil es ja gar keinen Wettbewerb gibt. Ein Wettbewerb in einem positiven Sinne wäre dann da, wenn eine Stadt ihre Strominfrastruktur behält und verschiedene Anbieter zulässt. Dann hätte ich Wettbewerb. Wenn ich aber alles verkaufe, habe ich keinen Wettbewerb mehr. Beim Wasser verhält sich das etwas anders, weil man durch eine Wasserleitung nicht mehrere Anbieter schicken kann. Da gibt es hygienische Probleme und, und.